Ja, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, nach einer etwas längeren Pause freut es mich ganz, ganz besonders, dass ich euch heute unseren nächsten Gesprächspartner vorstellen darf. Heute in unserem Podcast zu Gast ist der Chef, der Macher, der Denker von Josca Bodenmais, dem Gasparadies aus Bodenmais. Und ich darf sprechen mit dem Josef Kagerbauer. Ja, Josef Kagerbauer durfte ich kennenlernen vor circa 2 Jahren. Und ich glaube, wir haben uns kennen und schätzen gelernt. Und ich war von Beginn an fasziniert von ihm als Mensch, aber vor allen Dingen als Energiebündel. Also ein Mensch voller Energie, voller Tatendrang, hat sich auch in Bodenmais, ich sag mal so, die eigene kleine Welt geschaffen, mit einem starken Team, mit viel Mut, mit viel Neugier. Und deswegen hat es mich ganz, ganz besonders gefreut, dass Josef mir sofort zugesagt hat, als ich ihn eingeladen habe zu unserem nächsten Podcast-Gespräch. Und zu Beginn wussten wir nicht, wie lange der Podcast in dem Sinn geht. Jetzt wurden tatsächlich 1,5 Stunden daraus, sodass wir 2 Folgen daraus machen werden mit jeweils circa 1/4 Stunde. Wir wollten euch aber nichts rausschneiden, weil es ein super Gespräch war. Wir haben über so viele Themen gesprochen, über die Anfänge von Josef, wie er Bodenmais verlassen hat, wie er zurückkam, wie auch ein ja sehr, sehr bekannte Persönlichkeit wie Arnold Schwarzenegger zu seinem Freundeskreis jetzt gehört oder auch wurde. Zugleich geht es aber auch um Themen, was hat denn ein Josef für Morgenrituale, hat überhaupt Morgenrituale und auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel die aktuelle Aufgabe, die er vor sich sieht. Also wie kann ich mein Unternehmen den beiden Kindern übergeben? Also auch das Thema Nachwuchs oder nicht Nachwuchs, sondern Nachfolge ist ein ganz, ganz großes Thema. Finde ich ganz spannend, wie er hier denkt und wie er auch hier in dem Sinn handelt. Deshalb freut es mich ganz, ganz besonders, dass wir so lange gesprochen haben und wir wollten es euch nicht vorenthalten. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Josef in unserem aktuellen Podcast.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, lieber Josef, einen schönen guten Morgen. Ich darf dich heute besuchen im Glasparadies Josca. Vielleicht für die, die dich noch nicht jetzt kennen aus der Region, kennen dich wahrscheinlich viele, vielleicht noch außerhalb mehr, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kannst du zu Beginn mal so sagen, wer sitzt denn eigentlich als Josef Kagerbauer vor mir?
Also servus Marco, schön, dass wir heute miteinander reden dürfen. Es freut mich und ich hoffe, es kommen ein paar interessante Geschichten aus meinem Leben zutage. Vielleicht kommt da irgendwas, was ich noch selber gar nicht weiß, was du aus mir rausgehst. Nein, also mein Name ist Josef Kagerbauer, ich bin 61 geboren und bin jetzt 61 Jahre. Ich bin Geschäftsführer des Josca Glasparadieses und habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir. Und ich hoffe ja noch einiges vor mir. Und ja, jetzt machen wir das im Josca Glasparadies mittlerweile seit 60 Jahren. Gibt es ist in der 2. Generation. Ich bin jetzt dabei, in der 3. Generation das weiter fortzuführen mit meinen Kindern. Und wir haben einen ganz, ganz interessanten Werkstoff, den wir anbieten dürfen, produzieren dürfen, veredeln dürfen. Das ist Glas. Das ist eigentlich unser Lebensmittelpunkt in unserer Familie. Und das begleitet mich eigentlich seit 40 Jahren. Und als Josef Kagerbauer hat neben meiner früheren sportlichen Tätigkeit Glas einfach in meinen Lebensmittelpunkt gerückt.
Wenn wir jetzt heute nochmal so hier sitzen, wir blicken jetzt auch von deinem Büro raus auf das große Glasparadies. Wie begann denn die Geschichte hier? Also wo würdest du denn einsteigen, wenn du sagen würdest, Mensch Marco, ab hier beginnt eigentlich meine persönliche Geschichte hier an diesem Standort?
Ja gut, meine Geschichte hat sich eingegliedert eigentlich in die Geschichte des Bayerischen Waldes in Ostbayern, der Tourismus. Mein Vater hat die Firma gegründet, der war Glasschleifer, hat Glasschleifer gelernt. Hier gab es ein paar Glasschleifereien, ein paar Glashütten im Bayerischen Wald. Das war ein Glaszentrum auch, wie der Böhmerwald, das tschechische Glas. Und ja, so wirst du da in die Familie hineingeboren. Mein Vater hat dann versucht, sich ein bisschen selbstständig zu machen. Das hat ganz gut geklappt, hat im Hühnerstall begonnen sozusagen, wie die Geschichte von Josca läuft. Und hat dann in dem wachsenden Tourismus das produzierte veredelte Glas den Gästen angeboten. Und so ist ein Showroom nacheinander gekommen, eine Werkstatt nacheinander. Und in diese Situation wurde ich hineingeboren. Das heißt also, meine ersten Lebensjahre, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, habe ich tatsächlich in einer Glasschleiferwerkstatt verbracht. Also da musste es irgendwie schon in die Gene irgendwo, das Geräusch des schleifenden Glases.
Eingeatmet.
die DNA nicht vererbt, sondern eingeatmet gehabt. Aber das war tatsächlich so. Die haben mich dann in so einen Pappkarton reingelegt, in der Werkstatt drin und ruhig gestellt und haben dann gearbeitet. So ging das los. Also das ist die Geschichte. Und so hat sich das halt dann peu à peu entwickelt. Der Tourismus hat sich entwickelt. Die Glashütten, also nicht nur wir, Joska, sondern auch andere Glashütten im Bayerischen Wald, haben sich entwickelt. Der Tourismus ist dynamischer geworden, Hotelstruktur, Beherbergungsinstitute sind dazugekommen, Fremdenzimmer und so weiter, Ferienhäuser sind gewachsen. Und durch die wachsende Frequentation hat man natürlich auch sich dann angepasst. Und ja, dann war der Weg eigentlich für meinen Vater zumindest schon mal klar, wo sein Sohn dann irgendwo mal endet. Und so bin ich halt in diese Geschichte hineingewachsen.
Ja, lass uns doch mal drauf schauen, gab es denn bei dir dann den gewissen Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musstest oder wolltest, um hier einzusteigen, oder war das für dich eher so ein schleichender Prozess?
Naja, der Prozess war nicht schleichend, sondern der war fest manifestiert aufgrund meiner Eltern. Das war halt früher so. Man muss das ein bisschen, jetzt haben wir eine ganz andere Generation und früher die Gründergeneration. Da hat sich die Frage nicht gestellt, wenn ich bin der einzige Kind meiner Eltern, da hat sich die Frage gar nicht gestellt.
Die haben gesagt, war das klar?
Der Bub übernimmt die Firma.
Ja,
das ist so.
Ja, ja.
Und ich wurde da auch nicht gefragt. Das heißt, das war klar, dass ich in das elterliche Unternehmen reinwachse und die Entscheidungsfreiheit war relativ gering damals. Und da war ich ja gar nicht so glücklich drüber. Man muss ja wirklich mal Tatsache reden. Ich war dann im Kloster, das ist schon mal die Wirtschaftsschule, dann war ich auf der Wirtschaftsschule. Also ich musste das machen und dem habe ich mich auch untergeordnet. Und so war der Weg schon bestimmt. Also mit Berufswahl, an die war da nicht zu denken. Bis dann einmal irgendwann ein Break kam, wo du sagst, jetzt bin ich soweit, jetzt will ich meine Entscheidungen treffen.
Was hat das dann bei dir im Kopf mitgemacht? Also war dann das für dich praktisch im Kopf auch klar, weil einfach dann der Weg so war, oder warst du damit beschäftigt? Also hast du dich da irgendwie gesträubt oder hast du gesagt, ja okay, das ist der Weg, jetzt muss ich mich da einfach dran gewöhnen, oder warst du eher dann der Rebell, ne, wo du mal wieder weg wollte? Also viele gehen absichtlich einmal weg, weit weg, oder leben sich quasi anders aus. Also was war das in deinem Kopf dann quasi?
Mein Kopf war keine klare Struktur, weil ich habe mich dagegen gewehrt. Das war tatsächlich so, dadurch, dass du immer deinen Weg in die Schiene fahren musstest, so wie die anderen die Schienen gebaut haben, habe ich da schon einen gewissen Rebellismus auf an den Tag gelegt und ich wollte mich dagegen wehren. Das habe ich auch wirklich nicht mit großer Freude gemacht, das muss man einfach so sagen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann war das so.
Ja.
Wo ich immer mir gesagt habe, das kann nicht alles sein, ich muss mich selber entwickeln und so. Du bist halt hier der Joskapur, wie man es so heißt.
Ja.
Also sagt man bei uns in der Region, und da hat sich in meinem Kopf schon immer, ich habe früher Glas nicht geliebt, das muss man auch dazu sagen. Ich habe meine Freunde gesehen, die können dann am Wochenende haben sie das gemacht und dann haben sie da hingefahren und wenn der Brückentag war, haben die mit Motorrad weggefahren. Das konnte ich alles nicht, weil da habe ich schon als Ferienjobber im Betrieb gearbeitet, also ich musste mit 14 schon im Verkauf mitarbeiten und so weiter und das war halt so. Und dann war ich da gar nicht so glücklich drüber. Und dann hat das in meinem Kopf schon einen gewissen Prozess ausgelöst, dass ich sage, also irgendwann, wenn ich kann, wenn ich mir wirtschaftlich und wenn ich die Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit habe, mache ich was anderes. Also da war ich nicht dem Glas so verbunden. Ich habe zwar vollkommen die ganze Ausbildung gemacht, zwei Berufe gelernt in der Glasfertigung, dass ich die Basics habe. Ich habe Glastechniker gemacht und dann habe ich den Punkt gefunden, wo ich sage, so, Die Basis habe ich erfüllt. Also das, was mein Vater von mir verlangt hat in der Ausbildung und alles, habe ich erfüllt. Und irgendwann kam dann der Gedanke, switch off, jetzt musst du was anderes machen.
Das heißt, du hast praktisch Klaus nicht lieben gelernt, sondern du bist quasi mit aufgewachsen und hast es erstmal abgestoßen eigentlich. So kann man das sagen.
Ja, so, das muss man ganz klar so sagen. Ja. Das ist auch definitiv so, ja.
Wo hätte sich denn hingetrieben, wenn du jetzt sagen wirklich diesen sagen wir, rebellischen Weg oder den absichtlichen Dagegenweg gegangen wärst? Wo wärst du dann abgebogen? Gab es dann für dich schon eine Tendenz? Also hast du dich beschäftigt mit anderen Möglichkeiten?
Ja, definitiv. Ich habe mir das schon so zurechtgelegt. Ich war immer sehr sportaffin. Also ich habe mich sehr für Sport interessiert. Da war es mir eigentlich egal, welche Art von Sport. Früher als Bub hast du natürlich angefangen mit Fußball spielen. Dann haben wir geboxt im Boxverein. Und ich habe schon gewusst, also wenn dann irgendwas, treibt es mich zum Sport hin. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mit 22 Jahren, nach dem Abschluss meiner ganzen Ausbildungen und alles, da habe ich gesagt, so, dann komme ich zur Bundeswehr. In der Bundeswehr wurde ich dann gleich gefördert. In der Bundeswehr als Schwerathlet, Gewichtheben und so. Das war halt durch meine Physis. Ist mir das sehr gelegen und habe da auch Erfolge gemacht und dann habe ich da Unterstützung bekommen und dann habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht genau der Break. Nach der Bundeswehr gehe ich nicht mehr zurück ins elterliche Unternehmen, sondern ich entwickle den Josef Kagerbauer, so wie der Josef Kagerbauer sich entwickeln will. Ich mache mal ganz was anderes. Mhm. Also ich mache mal komplett was anderes. Mhm. Was natürlich nicht für viel Verständnis bei meinem Vater gesorgt hat. Also das war dann tatsächlich fast wie ein Bruch, aber das musst du mir jetzt erst einmal durchstehen, dass du sagst, pass auf, ich komme nach der Bundeswehr, weil da war mein Weg auch schon wieder geregelt. Also nach der Bundeswehr, dann gehen wir zur Firma Nachmann, dann bleibe ich da mit 2 Jahre in der Ausbildung auch noch und so weiter und so weiter. Und da geht das schon wieder los, wie vor der Bundeswehr. Also jetzt muss mir ja irgendwas passieren. Und dann, das muss man halt auch, das habe ich schon oft auch gesagt, bei verschiedenen Themen, Unternehmensnachfolge und so weiter, diese Kraft, den Kraftakt und den Mut zu haben, dann einfach sagen, so, papp, okay, nach der Bundeswehr, ich komme nicht zurück, ich gehe weg, ich mache ganz was anderes. Dann natürlich auch den Stolz, nicht finanziell abhängig zu bleiben. Ich habe gesagt, also, wenn ich dann weggehe, natürlich, dann muss ich ja irgendwas erreichen oder irgendwas muss ich schaffen. Also ich will nicht dann weggehen und dann sagen, Papa, überweis mir jeden Monat das Geld. Das war nicht, das hätte er nicht gemacht, wollte ich aber auch nicht. Hätte er aber, also keinen.
Es gab keine Option.
Kein 50er, wie man damals hat, das hätte ich gekriegt. Und bin dann tatsächlich mit 22 Jahren nach München gegangen, habe dann jemanden kennengelernt aus der Münchens Athletenschmiede, das war damals so eine Kraftschmiede, also eines der ersten größten Fitnessstudios, die es damals schon gab. Und dann habe ich da begonnen, als Trainer zu arbeiten. Ich habe mich dann so weitergebildet, habe so Trainerausbildungen gemacht. Damals war die Zeit der Fitnessstudios.
Geboomt, ne?
Das hat geboomt und die haben aus dem Boden geschossen. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ein Markt und so. Und ich habe mit meiner Physis das sowieso irgendwie ein bisschen auch dargestellt. Und dann habe ich da als Trainer in der Athletenschmiede München gearbeitet. Ganz was anderes, komplett weg vom Glas. Ich habe natürlich da immer noch die Vibrationen vom Bodenmais gehört, das Erdbeben, das dann hier entstanden ist. Der Bub macht ein Geschäft, nichts wissen, der geht weg. Mein Vater hat sich dann natürlich, es war da auch, mein Vater Top-Netzwerker oder wirklich was wahnsinnig Gutes aufgebaut. Und musste sich dann erklären, ja, was ist denn überhaupt mit dem Buben?
Was ist los,
ne? Da? Ja. Ist er fort? Ja, der ist fort und so. Also ich habe das Erdbeben bis nach München gehört.
Ja
und dann bin ich halt in dieser Branche geblieben. Ich habe dann in Fürstenfeldbruck ein Sportstudio gemietet, habe dann das Glück gehabt, den Arnold Schwarzenegger kennenzulernen. Der war einmal bei München bei einer Conan-Premiere. Und ja, mir hat der Sport eigentlich gelegen, ich sage mal Bodybuilding in dem klassischen Sinne, wie es sich damals verkörpert hat. Hat mir das sehr gefallen. Mein Physis hat das, habe ich wahrscheinlich gute Voraussetzungen gehabt, konnte damit meinen Lebensunterhalt verdienen, weil zu Hause habe ich natürlich keine Macht bekommen. Konnte mich da über Wasser halten, habe aber die ersten Jahre auch im Fitnessstudio im Solariumraum geschlafen, mit einer Matratze, die ich dann unter dem Solarium hervorgezogen habe, in der Früh dann wieder verräumt habe. Im Fitnessstudio haben wir duschen können, da haben wir gekocht, da haben wir gegessen, also es war schon mein Lebensmittel. Also es war schon natürlich auch dann relativ erdig das Ganze.
Ja. Ja, man kann sagen, dass natürlich vor allem die Sachen wie dein Sport und die Leidenschaft, also mal zum Bodybuilding und so weiter, die trägst du ja bis heute auch noch mit rein ins Geschäft. Da kommen wir später darauf kurz sprechen. Jetzt sag ich mal, also wann kam dann die Entscheidung, dass du zurückkommst? Wie alt warst du da?
30.
30, okay. Genau.
Ja. Also der Weg dann, da war dann sehr turbulent. Also das hat mir schon unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich mich da einmal entfalten konnte, wie ich bin, und ich wollte da leben, wie ich leben wollte. Und ich habe dann natürlich schon diese Facette des Sports, dieser Branche, Fitnessstudio, voll ausgelebt, muss ich sagen. Also ich bin dann auch teilweise in die USA gewesen, bin ein halbes Jahr in die USA gewesen, habe dann da auch meinen Sport verfolgt, habe dann auch Wettkämpfe mitgemacht, bin dann auch Schwergewichtschampion geworden und so.
Aber bist du eigentlich auch angekommen gewesen in der Szene?
Ja, ich bin angekommen gewesen und ich habe da auch richtig wirtschaftlich enorm profitiert von dem Ganzen. Auch natürlich der Kontakt mit Arnold Schwarzenegger hat sich da ein bisschen vertieft. Dann wollte natürlich, wie jeder damals, der in diesem Sport war, das war das große Idol, und wir wollten dem dann nacheifern, und ich wollte dann auch immer irgendwann mal Weltmeister werden. Aber ich habe mir immer damals schon ein Ziel gesetzt, nur bis zu einem gewissen Limit. Also bei mir war klar, entweder werde ich Weltmeister bis 30, wenn ich es nicht schaffe, dann nicht. Also weil der Sport ist ja doch sehr belastend auch für die Gelenke und für das Ganze, das habe ich schon gecheckt alles. Und habe gesagt, okay, ich habe mir ein Limit gesetzt. Dann wollte ich auch wirtschaftlich ein bisschen fundieren. Und das ist auch gut, da habe ich sich nicht rein als Sportler bewegt. Also wir haben uns noch 5 Stunden am Tag trainiert und gegessen und geschlafen, und du bist eigentlich, füllt dein Tag aus. Aber irgendwie haben wir gedacht, ja, wirtschaftlich musst du auch was beweisen. Du kannst jetzt nicht nur sagen, ah, jetzt ist man weggemacht, Sport. Und dann bin ich nach Nordrhein-Westfalen gegangen, weil ich gemerkt habe, in Nordrhein-Westfalen, da wollte ich in die Monopole, ich wollte dann unter Menschen. Also erst einmal noch weiter weg vom Bodenmeister, dass die Erdbebenvibrationen auch nicht mehr spürbar waren. Und dann wollte ich einfach in die Metropole. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt, wo gehst du denn in Deutschland? Wo ist die Metropole?
Also
wo die
Menschen, quasi auch.
Nordrhein-Westfalen. Und das hat mich dann, und ich wollte dann in einem Hochhaus wohnen, das ich aber dann nicht gemacht, aber ich wollte die ganze Energie von den Kohlekraftwerken, wie die Eisen abgestochen haben, der Himmel war damals noch rot, wenn die das hat mich fasziniert, das hat mich wirklich fasziniert, also das hat mir so viel Kraft gegeben, ich habe gesagt, ja, genau da will ich hin. Da haben die gesagt, du bist verrückt, du kommst in einen schönen bayerischen Wald, machen dann die Urlaub, du willst da rein, da stinkt das, da sage ich, genau das will ich.
Ja,
dann bin ich da hingegangen und es war okay mit meinem bayerischen Auftritt, ein bisschen Nordrhein-Westfalen, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, viele Menschen kennengelernt, sehr gute Bekanntschaften, und habe dann dort am Niederrhein dann versucht, auch wirtschaftlich Fuß zu fassen. Da haben wir Fitnessstudios gebaut und 2 selber betrieben und dann auch wieder welche gebaut und dann verkauft, weil der Boom war ja enorm.
Ja.
Und dann habe ich wirtschaftlich, dann habe ich eigentlich mein Ziel, das ich hatte, also nicht nur den Sport, sondern auch ein, sagen wir mal, wirtschaftliches Fundament zu schaffen, geschafft. Das hat mich dann sehr stolz gemacht. Ohne eine Mark von meinem Elternhaus. Selber geschafft. Auf eigener Meinung, und ich hätte wirtschaftlich da locker existieren können.
Ja. Und du warst ja vom Kopf, warst du auch weg. Also vom Kopf warst du
weg.
Weg.
Ich bin natürlich in Kontakt zu der Mutter und und Kontakt zu Freunden haben wir immer gehalten, aber mein Weg war da, und du musst dir aber das auch machen, weil wenn du da nur halbe Geschichten machst, das ist sowieso nicht mein Ding. Also wenn, dann entscheidest du dich und dann machst du es. Und wenn ich auf die Nase gefallen wäre, hätte ich es wieder ausbaden müssen, genauso. Mhm. Und ich war Gott sei Dank toi erfolgreich, und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe da so viel gelernt, weil da war ich nicht der Jost Kapur. Da bist du nicht der, wenn du einen Autoreifen, Winterreifen wechselst, dann bringst du es in die Werkstatt, die wechseln schon die Autos, weil da musst du mich selber drum kümmern, ich muss selber zur Bank gehen, ich muss eigene Kredite, ich muss Jungunternehmerkredite, ich muss Bürgschaften bringen. Ich musste das alles lernen, und das hat mich alles eigentlich schon auch für meinen späteren Weg geprägt, und vor allem auch die Willenskraft, trotzdem noch den Sport und täglich 5 Stunden Training auch
mitzunehmen,
Disziplin zu lernen, in allen Bereichen. Das hat mich unheimlich geprägt, und das hat mir für mein späteres Leben auch viel gegeben. Diese, ich sage mal, 8 Jahre, wo ich jetzt weg von Joska war und in einer ganz anderen Branche tätig war.
Mhm. Kam dann der Tag, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich zurück, oder war das dann auch wieder ein Prozess?
Nein, es war ein Prozess. Ich habe dann geheiratet in Nordrhein-Westfalen und habe dann natürlich auch meine Eltern eingeladen. Und mein Vater ist dann, weil ich habe in Nordrhein-Westfalen geheiratet da oben. Und dann haben wir durch die Medien, ich war dann bekannt, weil ich oft Interviews in den Medien, im Fernsehen, im Nordrhein-Westfälischen Rundfunk gegeben habe, dann wollten die so eine Sporthochzeit inszenieren, das bayerische das Nordrhein-Westfälische Fernsehen. Und dann so, ja, Herr Kauber, wenn Sie heiraten, dann arrangieren wir alles für Sie, wir möchten Sie nur dabei filmen. Dann habe ich gesagt, ja gut, das machen wir, ne? Kostet nichts, ne? Passt. Und machen wir eine gute Show dann. Und dann, ja, es ist Entertainment eigentlich. Ne? Mein ganzes Leben ist ein bisschen Entertainment. Ja. Und ich habe dann natürlich meinen Vater eingeladen. Der ist dann mit einem ganzen Bus voll aus Bodenmais hochgefahren. Habe ihn vom Flughafen mit dem Bus wieder abholen lassen. Und ja, und dann habe ich ihm mal gezeigt, wo sie wirtschaftlich auf die Beine gestellt habe. Da war der total von den Socken. Ne? Und ja, ich war schon stolz, Bilanz und Fitnessstudios und das haben wir gebaut und das gehört uns und da ist unser Büro und so weiter. Und wir haben auf einem Schiff geheiratet, auf der River Lady am Rhein, und dann musste von die Rheinauern in Wesel sind wir an Bord gegangen. Dadurch, dass die Medien das Hochzeit gefilmt haben, haben die natürlich vorher auch PR gemacht für die ganze Geschichte. Jetzt sind da wirklich so 2.000-3.000 Leute an den Rheinauen gestanden.
Verrückt.
Und haben das, ja gut, vom Sport her, nicht in unserem Studio, wir haben schon alleine 800 Mitglieder gehabt, die haben natürlich auch von dem und den Studios da 300 Mitglieder. Und jetzt standen da Kameras und 2.000 Leute, das ist mein Vater vom Bus ausgestiegen. Dann ist er zu den Kameramann gegangen, sagt, was standen die ganzen Leute da? Hat er gesagt, ja, die sind wegen ihrem Sohn da. Ich sagte, wie jetzt wegen meinem Buben? Kennt der die alle? Jetzt hat der Kamera gesagt, nee, der kennt die nicht alle, aber alle kennen ihn. Und das war dann auch so, glaube ich, für meinen Vater, ein kleiner, also das war vielleicht so ein Key Fact, ja, oder wie man es schon sagt. Ja. Oder, dann ist bei ihm im Kopf was passiert. Dass er gesagt hat, schau her, das hat jetzt ein Bub und die kennen da jetzt zusammen und der ist so beliebt und die haben geklatscht, die Leute, und wir haben eine wunderschöne Hochzeit gehabt. Und dann kam er tatsächlich, so 3-4 Wochen später, hat er mich angerufen, hat gesagt, ja, er ist in Düsseldorf auf der Messe, ob ich nicht einmal hinkommen kann. Da war die Glastech, die ist in Düsseldorf alle 2 Jahre. Hat gesagt, Fräule, fahr ich hin, ja. Dann haben wir uns so getroffen. Dann sagt er, ja, Bur, ich habe jetzt das gesehen, du hast ja da oben, kommst du gar nicht mehr heim, oder? Sag ich, doch, das war schon mein Plan, dass ich irgendwann wieder heimkomme. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ich habe da ein Grundstück im Bodenmais, außerhalb, weil wir müssen raus aus Bodenmais, wir müssen was bauen. Das würde ich kaufen. Dann könnte man da ein neues Joska jetzt Glasparadies bauen. Und das würde ich aber nur machen, wenn du zurückkommst. Wenn du nicht zurückkommst, ja, da irgendwann einmal verkaufen, weil was soll ich denn damit? Dann war bei mir wieder was im Kopf, habe ich gesagt, okay, das habe ich vorgehabt, ich komme aber nicht zurück als Sohn, sondern wenn, dann löse ich mich von meinen GmbH-Anteilen, also unserer Firma, und habe ich gesagt, Papp, wenn wir das tun, dann kaufe ich mich in die Firma ein. Das heißt, ich lege mein Geld, was ich da mit meinem Sport und mit den ich 8 Jahre verdient habe, in die Firma ein, und für das überschreibst du mir Anteile. Damit haben wir gewisse, ja, ich will jetzt dann keine Gleichstellung geschaffen, weil ich war natürlich mit 40% dann in der Firma beteiligt und mein Vater hat 60 gehabt, aber zumindest ich habe mein Eigentum, weil das hätte ich nie gemacht, sonst wäre ich nicht zurückgekommen.
Du wolltest es praktisch nicht geschenkt haben, sondern du willst dann einfach, wie du sagst, auch nicht einkaufen, das ist auch der falsche Wort wahrscheinlich, sondern du wolltest einfach diese Gleichberechtigung und wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit wahrscheinlich haben, dann das Thema.
Und ich habe bei uns einen Wirtschaftsberater, der macht auch Unternehmensnachfolgeregelungen und da bin ich öfter eingeladen, auch Vorträge zu halten, weil hier so ein Paradebeispiel ist zwischen Generationskonflikt, was wir alles, also das bis zum Bruch ja gekommen ist. Ja. Also zuerst wirst du gebrannt, du musst das machen, das und das, dann machst du deinen Rebell und gehst weg und kommst dann wieder zurück. Also das ist eigentlich so für einen Unternehmensberater, der Nachfolgeregelung macht, ein Paradebeispiel mit allen Facetten, und darum habe ich da auch Vorträge gehalten. Und also, das ist gut, wenn man dann zurückkommt, wenn man zurückkommt ins Unternehmen, dass man nicht wieder unter den gleichen Bedingungen, sondern dass man unter seinen eigenen Bedingungen zurückkommt, dann hast du meistens eine Basis.
Ja.
Weil der Generationskonflikt hört ja da nicht auf. Mhm. Dann geht's so weiter mit verschiedenen Reaktionen auf dem Markt. Der Markt verändert sich. Da bist du natürlich als Junior wesentlich dynamischer und wesentlich agiler wie jetzt ein Senior. Das haben wir immer so gemacht. Also der Generationskonflikt hört nicht auf, wenn du ins Unternehmen eintrittst.
Ja.
Vielleicht beginnt er dann erst so richtig.
Mhm. Weil da geht es um die Ideen, ne, und alles Mögliche. Ne?
Natürlich,
um die Weiterentwicklung und so weiter.
Auch, ne? Mhm. Aber du hast ja dann eine Base, du hast eine Basis, weil ich bin finanziell unabhängig. Mhm. Weißt du, dann hast du, und das ist, glaube ich, wichtig für jede Generationssache. Das kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen oder jedem Junior empfehlen. Macht's euer Ding und schaut, dass nicht in eine totale Abhängigkeit kommt. Mhm. Weißt du, irgendwas muss man da in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich regeln können, sonst bist du ständig mit dem, wenn du, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, diese Flossel hast du dann immer im Unternehmen und da scheitern ja viele.
Ja, vor allem, ich glaube, wenn du wie hier zum Beispiel, wo wir heute auch sind, es war ja praktisch nichts da, ne, zu dem Zeitpunkt,
genau.
Das heißt, wenn du dann all in gehst, ne, mit allem drum und dran,
ich
glaube, da musst du dich echt entscheiden, ja, das will ich jetzt und nicht, das bekomme ich jetzt, also muss ich es machen. Ich glaub, sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja. Extrem schwierig.
Ja.
Und das hat dann bei uns eigentlich relativ gut geklappt. Ich habe dann gesagt, okay, dann das war dann mein Weg, dann war ich 30. Wie gesagt, das war eigentlich dann in meinem Plan. Ich bin nicht Weltmeister geworden, da bin ich aber jetzt auch nicht so traurig drüber. Das war damals das Ziel und du hast im Leben viele Ziele. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, ich habe eine tolle Zeit gehabt, ich möchte keine Stunde von meiner, sagen wir mal, Abnabelung missen. Ich würde es genau wieder so machen, weil ich viel mitgenommen habe in das nächste Business dann. Oder in mein Hauptbusiness dann,
Klaas.
Ja. Und dann dann haben wir uns öfter wieder getroffen, haben wir die Planung gehabt und ich habe dann eigentlich wirtschaftlich meine Anteile gut verkaufen können und meine Nachfolger. Und mit dem Paket bin ich dann eingestiegen und mit 30 Jahren oder 31 dann als Teilhaber in der Firma Josca und dann haben wir das Glasparadies aufgebaut.
Dann standst du quasi hier eigentlich vor einem leeren Grundstück.
Dann stand man vor einem leeren Grundstück, also es war ein Sägewerk früher, da waren ein paar Dinge da. Es waren vom Gelände ein paar Dinge vorgegeben, die nicht veränderbar waren. Das ist ein bisschen ein Nachteil, weil ich hätte es jetzt ein bisschen anders gemacht. Jetzt hast du natürlich ganz andere Erfahrungen auch. Ich würde es ein bisschen umstrukturieren, was die Parkplätze, die von der Infrastruktur,
würde ich
vielleicht ein bisschen ändern. Aber es war ein leeres Ding. Wir wussten aber, unser Konzept stand, was wir machen wollten. Erfolg hatten wir schon im Bodenmais. Wir wollten einfach mehr Flächen schaffen, mehr Besucherflächen, mehr Begeisterungsfähigkeit, mehr Handwerk zeigen und so weiter. Also unsere Grund-DNA von Josca noch mehr präsentieren, von der Glashütte, von der Veredelungswerkstatt, begehbare Werkstatt. Und das konnten wir hier alles realisieren. Und dann noch mit dem, da habe ich dann Part dazu mit dazugebracht. Ich war viel in Amerika, ich habe mir die Shoppingcenter drüben angeschaut. Und du hast natürlich auch viele Inspirationen bekommen mit Entertainment, was das betrifft. Da haben die Amerikaner ja uns weit voraus. Und da habe ich gesagt, okay, wir müssen ein bisschen Entertainment da in Josca implantieren, was wir früher nicht gemacht haben.
Ja.
Das war natürlich auch wieder so ein Konflikt mit meinem Vater, der ja grundauf ein solider Handwerker war. Ich sagte, da brauchst du es nicht machen, wir haben ein Handwerk, wir haben die besten Glasschleifer und die besten Glasschleifer. Sag, das mag wohl sein, aber das musst du auch irgendwo vermarkten, das musst du entertainen. Und die Handwerker bei uns, die waren natürlich auch nicht so scharf drauf, nicht? Die haben hinter verschlossenen Türen gearbeitet.
Ja.
Und jetzt auf einmal kommt der Junior, der reißt die Türen auf, macht die Schaufenster, lässt die Leute rein. Und da haben die rebelliert. Wie können wir so nicht mehr arbeiten? Die Leute schauen uns auf die Finger. Wenn die jemand auf die Finger, ist doch super, seid doch stolz drauf, nicht?
Ja.
Also, wenn mir jemand auf die Finger schaut, sagt er, Josef, das hast du gut gemacht, und so, was du es kannst, also, geil. Aber das musste ich natürlich, das ist ein Prozess, der hat Jahre gedauert, bis ich das vermitteln konnte. Habe ich natürlich viel aus meiner Zeit als Sportler oder als in der Zeit in Nordrhein-Westfalen oder USA mitgenommen und habe dann das implantiert in Josca. Auch die ganzen Sportkontakte.
Das heißt, Bergestand, deine Vision war schon ziemlich klar, dass hier mehr entstehen muss, wie jetzt nur ein Einkaufszentrum, ein bisschen größer, ein bisschen feiner, sondern heute spricht man ja immer noch von Erlebnis und. Das war dir von Anfang an eigentlich dann klar, dass da mehr passieren muss.
Ja, ich glaube, wir waren da, natürlich, es gibt viele Glashütten in Bayern, also da im Bayerischen Wald, die haben dann Personal abgebaut oder haben dann, wir standen oft unter Kritik, weil wir die Marketingmaschinerie halt perfekt beherrscht haben, weil wir halt einfach, was weiß ich, ja, wir waren halt einfach lauter und wir haben auch so das Multikulti gespielt ein bisschen. Mhm. Das mag wohl für den Bayerwäldler ein bisschen befremdlich gewesen sein, aber mein Vater war auch schon weltoffen, der ist in der ganzen Welt auch schon rumgereist und ich habe auch viel gelernt und wir waren halt da vielleicht ein bisschen offener und dann haben wir genau das Entertainment ausgespielt, wir haben dann schon die ersten Events gemacht, wir haben dann schon eine Gastronomie dazu gebaut, wir haben Parkanlagen gebaut, das hat ja der klassische Parkanlagen, da haben unsere Mitbewerber aus dem unteren Bayerischen Wald, der Spiegelhaurille, was bauen Sie denn jetzt, ein Kinderspielplatz? Wie war es an einem Kinderspiel? Eine Glashütte? Ja, das ist, Joska, das ist nur so, ne? Das war eigentlich unser Kritik.
Aber wir belächeln jetzt mal, ne? Das ist
ja, genau, Spiel. Aber da musst du straight sein. Da kommen wir nachher vielleicht dazu, wenn da musst du straight sein und dein Ding machen. Ja. Und das haben wir halt dann durchgezogen. Das war jetzt, wenn ich auf Joska Glasparis bezog, eigentlich unsere Erfolgsschiene, dass wir sagen, wir sind ein bisschen Disneyland, wir sind ein bisschen Kultur, wir sind aber auch Handwerk, wir können Gastronomie und wir vereinen das alles in ein gesamtheitliches Erlebnis. Meint das um den Glauben, das hat uns, der Weg hat uns bis jetzt recht
gegeben. Ja. Was ist denn so, also heute 2022, wie würdest du heute praktisch das Geschäft dann beschreiben? Vielleicht so in einem Satz oder so. Also es ist ja sehr komplex, was ihr alles anbietet. Aber wie würdest du es praktisch beschreiben in wenigen Sätzen? Oder wie würdest du heute einen total befremdlichen Typen aus Nordrhein-Westfalen erklären, was da hinten in Bodenmais, also im Herzen des Bayerischen Walds, muss man sozusagen, sitzt?
Genau. Der hat Interesse, wenn er zu uns kommt und der will irgendwas bei uns sehen. Der kommt zu uns mit dem Hintergedanken Glas. Ich sage zu dir, Marco, komm zu uns, komm ins Oskar Glaspartys. Ich zeig dir die komplexe Welt des Glases. Du kriegst bei uns ein Informationsportfolio über Glas, du erlebst es, du spürst es, du verbrennst dir die Finger, wenn du willst. Du kannst nebenbei trotzdem dann später dein leibliches Wohl befriedigen in unseren Biergärten. Du komm zu uns und du hast ein ganzheitliches Erlebnis und du gehst aus dem Glasparadies und du weißt, was ist Glas. Das ist unsere Kernkompetenz und das sollst du bei uns schon erleben. Neben all den Annehmlichkeiten und so weiter. Das ist aber der Kernpunkt, dass ich sage, die Leute, die zu uns kommen, die erleben Glas. Das ist Glas erleben. In allen Sinnen. Und das ganz Wichtigste ist, die kleinen Kinder. Wir binden die ein. Das, der Kinderspielplatz. Natürlich, das ist in erster Linie, das ist keine Cash-Cow. Da musst du investieren rein.
Dranbleiben auch nicht immer.
Da musst du dranbleiben. Ja. Das musst du, oder das, oder das Entertainment. Oder wir haben ja im Sommer, da fühlen wir uns ja fast als Ferien-Entertainment-Park für Kinder. Wir haben Animationen da, wir haben
Programme.
Jedes Wochenende läuft bei uns hin. Das kostet ja in erster Linie Geld. Aber damit binden wir natürlich auch die Kunden. Und vor allem, was für uns ganz wichtig ist, früher hat man gesagt, Bayerischer Wald und Glas, da kommen die alten Leute, die fahren mit den Busse hin und da steigen nur Senioren aus. Wenn du heute rausschaust, Marco, auf die Parkplätze und gehst durch den Shop, dann
Familien.
Du sehen, junge Familien, das haben wir mit Kindern und alles und die Altersstruktur hat sich gesenkt und das war auch ganz wichtiger Keyfact, dass wir die kleinen Kinder begeistern, dass sie sagen, wir wollen in den Shopping Center gehen, die sagen, Papa, heute fahren wir wieder zum Glasjoschi, die können Glas malen, die können Glas gravieren, die können Glas blasen, die können sich spielen, die können Edelsteinschatzsuche machen, die können die Glasnuggets bekleben und so. Und die Faszination, die, was du als Kind erlebt hast, die willst du als Erwachsener noch mehr sehen. Komischerweise. Ja, ich war jetzt immer noch ich habe früher das Kloster gehasst. Ich war im Kloster, ich habe das gehasst. Wieder weg war, ich habe gesagt, nie wieder werde ich diesen Ort betreten. Jetzt fahre ich im Jahr 3-4 Mal ins Kloster.
Ja,
es ist wo ich ja nie wieder hin wollte.
Kann ich dir komplett bestätigen.
Zeig's meinen Kindern so, Papp, geil, wie Harry Potter, da bist du zur Schule gegangen, cool. Ja. So, seid ihr verrückt, ich habe das gehasst, aber mittlerweile dreht's mir. Und genauso wollen wir natürlich diesen Joska-Glasparadies-Gedanken an die Kinder implantieren und hoffen, dass sie dann als Teenie oder als junger Erwachsener wieder zu uns kommen.
Das funktioniert. Ja. Wenn wir mal ein bisschen einsteigen, dann mal kurz so in den Unternehmer, Josef Karabauer. Wenn du jetzt heute da sagst, Mensch, der Weg war richtig und konnte alles vertreten und alles gut soweit, was waren denn so 4, 5 Tipps, Learnings, die du heute, sage ich mal, entweder einem Jungunternehmer oder auch einem Seniorunternehmer einfach auch mitgeben würdest? Also was waren so für dich so, ja, so Momente, wo du sagst, damit baust du auch deine eigene Philosophie ein bisschen auf? Also was sind deine eigenen Leitsätze, Glaubenssätze? An was glaubst du? Also was ist so dein Motivationsspruch? Was ist so, was dich antreibt?
Also Motivation ist ein anderes Thema. Da sage ich dir dann ein paar Worte dazu. Also ich bin überzeugt davon, jeden Unternehmer, egal in welcher Branche er tätig ist, ich glaube, eine gesunde Physis ist wichtig. Du musst jetzt da kein Tour de France-Fahrer sein, du musst da kein Marathon oder kein Triathlet sein, aber du musst in deinem Körper eine kraftvolle Physis spüren, weil, das habe ich auch gelernt, es läuft nie rund. Du stellst ständig Herausforderungen gegenüber, die du vorher nicht einkalkuliert hast. Hast du eine Physis, mit der du nicht umgehen kannst, weil sie dich in irgendeiner Art und Weise behindert? Sei es in einem schlechten Lebensstil oder was auch immer, dann werden dich die Herausforderungen im Laufe der Zeit erdrücken. Und das ist für mich eine Grundeinstellung, auch, dass ich sage, eine gesunde Physis hilft dir im Job, egal in welchem Branche du dich befindest. Du, wie gesagt, du musst mit dir zufrieden sein. Du sagst, nee, ich kann das leisten. Ich bin kein Idealgewicht, Fetischist, ja selber Übergewicht und so jetzt und so. Aber das hat mit dem gar nichts zu tun. Die Physis im Allgemeinen, die muss stimmen. Das andere, was ich auch zum Beispiel mir, wenn ich mir selber noch mal einen Tipp geben dürfte, verdränge nichts. Das habe ich auch gemerkt. Das hat mir nochmal ein Kickboxer gesagt. Der hat mir das gelernt. Der hat gesagt, Josef, du kannst jetzt 10-mal, kannst du den Schlag ausweichen. Du kannst jetzt 10-mal büben, aber irgendwann kriegst du Watschen. Also, mach das sofort, verdränge nichts.
Das geht durch quasi.
Geh durch. Du hast die Geschichten, wo du sagst, du kannst da 10-mal versuchen, das zu schieben, aber irgendwann erdrückt es dich. Meistens dann noch schlimmer, wenn es das gleiche liegt. Also das ist auch so ein Ding. Und was ich früher auch vielleicht nicht so toll gefunden habe von mir selber, wenn ich jetzt sage, ich würde mir selber einen Rat geben, versuch nicht immer nur alles den anderen recht zu machen. Ich habe immer versucht, meins gefällt es denen, ist das okay, kann ich das, du verbiegst dich, du verlierst deinen Weg. Und das habe ich auch jetzt, also das ist auch für mich so eine Grundstruktur, beweise es nur mir. Also wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich das mache, dann ist mein Weg eigentlich erledigt. Das heißt, beweise es dir und nicht anderen. Und das habe ich früher vielleicht auch oft manchmal, bin ich von meinem Weg abgegangen, dass ich irgendwas gemacht habe, so okay, wir müssen jetzt dies und das arrangieren und hoffentlich gefällt es denen. Und ich selber, weiß ich gar nicht, ob es mir selber gefallen hätte. Und da kommst du, glaube ich, mit der Zeit von deinem Weg weg. Und das sind eigentlich so die drei Dinge. Gesunde Physis, verdränge nichts und beweise es in erster Linie nur dir.
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil wir eigentlich in der heutigen Zeit leben, wo ja immer geht auch viel mehr um wir versuchen es auch nicht zu tun, immer Marktanalyse, Zielgruppen befragen. Das ist immer so, wenn du Zielgruppen befragst, dann bekommst du die Antworten, die du eh schon weißt meistens, ne? Weil was Neues gibt es so nicht. Ne? Das heißt, dieses neue Zulassen, wie du aussagst, und ich glaube, du musst auch dann, wenn du was wieder aussagst, deinen Weg, wenn du nicht gehen kannst, glaube ich, kannst du ihn nicht gehen, weil sonst das Energielevel zu hoch ist. Ja. Also kannst du nur gehen, wenn du dich dann voll darauf einlässt. Mhm. Wenn ein Fehler passiert, ist dann, glaube ich, auch so. Aber viele Backe schauen immer so ins Außen und suchen nur die Lösung. Mhm. Die gibt es aber in dem Sinne nicht.
Nein, die gibt es nicht.
Drum. Zum Thema Motivation, Josef. Da, nur wahrscheinlich bei dir auch aufgrund von, sag mal, der Sportart, aufgrund von Bodybuilding. Ich glaube, wenn man sich heute mal Arnold Schwarzenegger 2, 3 Keynotes von ihm anschaut, ist völlig verrückt, welche Mindsets dass da eigentlich auch aufgebaut werden. Mhm. Was ist dann für dich Motivation? Also was treibt dich vielleicht so im Inneren an?
Ja.
Aber was ist so vielleicht für dich Motivation so allgemein?
Also, ich habe da meine eigene Auffassung von dem Ganzen. Wenn man sagt Motivation, das ist oft, das wird oft zu leichtfertig gesagt, ja, du musst motiviert sein, dann schaffst du es schon. Und du musst auch motiviert sein und du musst mehr Motivation zeigen. Das ist also meine Sachen ein bisschen oberflächlich. Ich bin der Meinung, eine optimistische Grundeinstellung zum Leben fördert deine Motivation. Und ich glaube auch, dass Motivation eines Menschen auch eine gewisse, wie sagt man da, genetisch vererbt wird. Weil es gibt so viele Leute, auf die ich auch schaue, wenn ich sage, ah, Josef, du bist immer top motiviert, wie machst du das Tag wieder? Also Leute, ich habe ein gewisses Level an Motivation, aber jetzt schaut euch einmal da an, schaut euch einmal die an, schaut euch einmal die 8000er Leute an, die da, wie, was müssen jetzt die, was hat jetzt der für eine Motivation? Du weißt genau, die frieren die Fingerspitzen ein und das und das. Also ich habe mit dem Messner, mit Reinhold Messner, das Glück gehabt, ich mochte den früher nicht. Ich mochte den von der Person nicht. Dann habe ich einmal beim Deutschen Skiverband die Gelegenheit gehabt, mit dem Vortrag anzuhören und dann mit dem mich noch hinterher 2 Stunden zu unterhalten. Unglaublich. Und da ging es auch um Motivation, was der auch für Ansichten hat. Und das ist Motivation. Oder wenn der andere Tour de France die 8. Bergetappe hob, was schafft der für eine Motivation? Mein Freund Arnold Schwarzenegger, wenn ich den sehe, ich habe gesagt, du bist du verrückt, also, du musst da irgendwann einmal schlafen, dann hat er mich angeschaut, wie der Terminator von der Seite, ja, was machst du, warum sagst du das, du, schlafen machst du, wann du tot bist, solange du lebst, musst du Action machen, da denke ich nicht über Schlafen nach und so, und weil der wirklich um 5 Uhr aufstellt, der ist Multimillionär, aber der steht um 5 Uhr auf, macht seine Workout, macht seine Dinge, macht seine, was, das ist für den Art Motivation. So, boah, ist der motiviert.
Ja,
also, es gibt so viele Levels von Motivation, dass man das gar nicht so richtig erzwingen kann. Und wenn du sagst, du musst motiviert sein, du stehst morgens auf und sagst, Kagerbauer, du musst motiviert sein, du hast jetzt 16 Termine, ich muss mich jetzt motivieren. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, okay. Dann sagst du, ja, Jagger, das mache ich jetzt und so.
Ja.
Und wenn du aber eine positive Lebenseinstellung hast, eine optimistische Lebenseinstellung, also für mich, dann sagst du, du lachst jetzt immer. Sag, glaubst du, wenn ich lache oder wenn ich meine Mimik, dass ich dann jetzt mal lache, das ist mein Grundeinstellung,
also genau.
Das ist mein Mimik und so gehe ich durchs Leben und dann kommt die Motivation automatisch. Oh, jetzt habe ich die 16 Termine. Geil, die ziehe ich nicht durch und so. Das ist aber mehr Optimismus, also das schaffe ich schon. Und dann bist du auf einmal motiviert. Ja, das ist, also bei mir beginnt Motivation in der positiven Grundeinstellung. Wenn einer, ich glaube, ganz einfach in der Medizin und da kann ja wirklich niemand sich davor verstecken und es kann uns alle passieren oder ist schon eben passiert, von dem man es nicht geglaubt hat, wenn Depressionen und Depressionen. Ich glaube, dass ein depressiver Mensch wenig Impulse zur Motivation hat.
Ja.
Da ist ein Motivationslevel gleich null. Also ja. Bau dir einen optimistischen Lebensstil auf, sei optimistisch im Leben und dann kommt die Motivation von ganz alleine.
Also glaubst du dann auch praktisch nicht dran, dass man andere Menschen motivieren kann?
Doch. Ganz natürlich. Schön, ja. Ich bin motiviert. Wenn Reinhold Messner hat mich motiviert. Obwohl das in menschlich nicht, aber der hat mich motiviert.
Ja.
Und das ist auch eine gewisse Art von, ja, kommen wir später vielleicht auch von Respekt und so und zur Leistung. Aber doch, das kann ich schon. Also, und ich glaube, das ist eins meiner Erfolgsrezepte.
Diese ganze Energie, das merkt man auch. Und ich glaube, das auch dieses, nennen Sie mal total positiv gemeinten, diese unruhige Firma.
Mhm.
Dieses jedes Wochenende wieder ein Event und was weiter. Mhm. Das ist, glaube ich, das Spiegelbild von dir.
Ja.
Na, dieses einfach unruhig, Energie, weiter, komme was wolle.
Unternehmensphilosophie, Teamplayer. Mhm. Das ist meine Unternehmensphilosophie. Mhm. Also ich habe mir keine Leadership-Kultur aufgebaut. Ja. Meine Leadership-Kultur ist Teamplay. Mhm. Weil ich gemerkt habe, weil ich es kann. Das muss man auch dazu sagen. Ich kann Menschen auf meinen Weg mitnehmen. Ein Professor, der in der Universität Vorträge hält, der ist gebildet, der ist belesen, der hat das, der kann. Ich bin jetzt keiner, der einen Duden auswendig lernt. Aber ich habe gemerkt, ich brauche das gar nicht. Ich kann mit meiner Methodik die Menschen genauso für mich gewinnen. Und das ist meine Leadership-Kultur. Und das hat mir das gezeigt, aha, Im Teamplay komme ich wesentlich weiter. Mhm. Im Teamplay schaffe ich mir wesentlich weniger Sorgen. Im Teamplay kann ich mich entlasten. Damit kann ich mein Energielevel auch behalten. Also meine Leadership-Kultur ist eindeutig Teamplay. Und das ist so, dass ich sagen kann, wie du vorhin gefragt hast, kann man Motivation weitergeben? Definitiv. Mhm. Musste ich aber auf ein Teamplay einlassen, ja, okay. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Und das ist eigentlich meine Unternehmenskultur, wenn ich sowas was prägt, dann Josef als Unternehmer oder wie ist mein warum mein Erfolgsrezept? Ich habe so viele Ideen im Kopf und dies, ich könnte noch so viel machen, aber alleine bist da du 0,0 erfolgsfähig. Also es gibt wenige Berufe, da man sagt, da bist du, sagen wir mal, Einzelplayer und du schaffst alles, aber irgendwann brauchst du immer ein gewisses Team, sagen wir mal, branchenbezogen.
Ja.
Und in meinem Leben, also ich spreche jetzt, kann jetzt nur von meinem Leben sprechen, auch damals als Sportler, da habe ich auch die Leute mitnehmen können, ich habe es also für uns gewinnen können in der Branche, im Fitnessstudio oder sagen, pass auf, du kannst in dem Fitnessstudio trainieren, du kannst in dem Fitnessstudio und kannst auch noch bei mir trainieren. Dann musst du auch eine gewisse Überzeugungskraft haben. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert.
Ja, ja.
Und darum konnte ich das dann auch im Job dann weitergeben und sagen, okay, jetzt kommt dann die Leistungsversprechen. Es hat sich bewährt, dass ich nicht in dem Studio trainiere, sondern dass ich beim Josef trainiere, weil der hat mich vollkommen motiviert. Also,
was ist denn, wenn du heute, sag mal, so ein Energiebündel bist? Was kostet denn dich Energie? Also wann merkst du, jetzt wird meine Energie weniger? Durch ein gewisses Umfeld, durch eine gewisse Stimmung, durch gewisse Eigenschaften? Also wann wirst du müde? Also wann merkst du, jetzt kostet mich das Umfeld, wo ich gerade bin, wirklich Energie?
Ja, meistens, wenn die Stimmung kippt. Also, oder wenn du, wenn die Stimmung kippt, das heißt, wenn ich merke, ich muss zu viel Energie aufwenden, um den Level hochzuhalten, dann stimmt aber das Gesamtkonzept nicht. Wenn ich jetzt sage, unser Glasparadies, das Gesamtkonzept stimmt nicht und ich muss aber trotzdem die Leute irgendwo immer erzählen und motivieren oder sagen, Leute, machen mit, geht's jetzt mit, aber irgendwie weiß ich, das bringt eigentlich gar nichts, dann würde mir das erschöpfen. Also ich muss schon von dem überzeugt sein und ich muss schon sagen, wenn ich einen Sportler habe, pass auf, wie können wir diese Etappe schaffen? Und da muss ich ja selber überzeugt sein. Und wenn ich dann merke und die merken, das funktioniert ja gar nicht und die Stimmung kippt, dann würde ich ja wahrscheinlich müde werden.
Ja.
Habe ich eigentlich so noch nicht so richtig gespürt. Natürlich jetzt im Alter merkst du eine gewisse Zurückhaltung,
ja,
logischerweise. Ja. Aber so in meinem Leben war ich eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe immer gedacht, unverwundbar, unverletzlich. Aber das stimmt auch nicht so ganz. Aber wenn, dann wär's eine schlechte Stimmungslage. Genau. Das kommt aber auch vom Optimismus her.
Ja, verstehe ich.
Weil ich einen gewissen positiven Optimismus voraussetze in meinem Umfeld. Und wenn ich dann da natürlich ständig dagegen arbeiten muss, dann würde mich das wahrscheinlich ermüden.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.